Hallo und herzlich willkommen zu Folge 152 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Viktor von Marswalk Media, einer Gen Z Agentur oder auch We Connect Boomers with Zoomers. Und das fand ich schon irgendwie witzig. Ja, Agenturen habe ich eher selten im Podcast, aber diesmal passt es, denke ich, wieder sehr gut. Der Viktor ist selber sehr jung, hat mit 20 Jahren Marswalk gegründet, weil er gemerkt hat, hey, die da draußen, die verstehen hier die TikToker nicht mehr, und war selber auch erfolgreicher TikToker. Er hat da mit 14 Jahren angefangen, auch mit YouTube, und hat ja sehr erfolgreich Horror-Sketches auf TikTok gemacht und hat den unter anderem größten Horror-Channel in Österreich betrieben. Und von da ging es dann weiter mit seinem Co-Founder zur Agenturgründung. Und heute arbeiten 45 Menschen in Wien und Berlin und bald auch in weiteren Standorten für die Firma. Und wir sprechen natürlich auch über Umsätze, Höhen und Tiefen und was es bedeutet, der Puls der Zeit zu sein. Denn der Viktor ist ja jetzt schon deutlich jünger wie ich. Aber er stellt dann bewusst auch noch Jüngere ein, damit er auch wirklich nichts verpasst an Trends und Co. Super interessant. Ja, dann zwei Hinweise in eigener Sache. In der letzten Woche gab es ein bisschen Hickhack mit dem Release. Leider ist RSS doch ein altes Format und ich hatte dann Schwierigkeiten, einen Re-Release der Folge zu machen, sodass in ein paar Playern nicht richtig angekommen ist. Ich versuche in Zukunft wieder mehr darauf zu achten, dass das alles passt. Diesmal hat das Schnittprogramm das falsch exportiert. Diesmal habe ich es wieder anders gemacht und vielleicht habe ich so sogar einen einfacheren Workflow. Ansonsten steht ja Weihnachten vor der Türe und ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt kurz anhältst, den Podcast abonnierst und mit 5 Sternen bewertest, denn ich habe sehr, sehr viel mehr Hörerinnen, als ich Bewertungen habe, und von daher, das ist wirklich wichtig für mich und auch für den Podcast, damit ich Feedback bekomme, damit neue Hörerinnen den Podcast entdecken. Discovery ist da eh schwierig. Gern kannst du auch die Folge teilen auf irgendeinem Social-Media-Netzwerk deiner Wahl. Das wäre natürlich auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank dafür. So, und jetzt geht's los mit der Folge mit Viktor und mir. Ganz viel Spaß. Guten Abend, Viktor, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi, Andreas. Danke für die Einladung.
Freut mich total, dass du am Start bist. Ist ja was ich, glaube ich, noch nie im Podcast hatte, zumindest so in der Form, wie ihr das macht. Aber erzähl doch mal in deinen Worten, was macht ihr genau, wo sitzt du, mit was beschäftigst du dich den lieben langen Tag?
Genau, also wir sind eine Gen Z-Agentur, das heißt, wir helfen Großunternehmen dabei, die junge Zielgruppe auf Social Media zu erreichen. Sie sind gestartet mit TikTok und haben tatsächlich sehr, sehr viele Kunden, denen wir auch bei TikTok helfen, einen Kanal aufzubauen, eine Kampagne zu fahren. Und mittlerweile machen wir aber alle Social Media Plattformen und helfen da hauptsächlich in Konzernen dabei, jüngere Zielgruppen zu erreichen.
Und der Name der Firma, den hast du noch verschwiegen?
Marswalk, genau. Marswalk, steht für uns quasi für, dass die Generation Z die erste Generation sein wird, die potenziell Fuß auf den Mars setzt. Und deswegen haben wir diesen Namen auch in unsere Firma verankert, weil wir auch Unternehmen dabei helfen möchten, die ersten quasi auf neuem Terrain zu sein.
Ach, wie alt bist du denn selber, wenn ich fragen darf?
Ich bin 26 Jahre. Ich habe es vor 2020 habe ich das Ganze gegründet, vor 6 Jahren, 5,5, 6 Jahren, und bin 26.
Also mit 20, die erste, war das deine erste Gründung?
Das war meine erste, so richtige Gründung, genau.
Okay, wow. Mit 20 hatte ich noch andere Sachen im Kopf, dann, damit wir es einordnen können. Wie groß ist Marswalk heute? Wie viel Angestellte, wie viele Mitarbeitende habt ihr? Was macht ihr so ungefähr für Umsätze? Kannst du dazu was sagen?
Ja, wir sind jetzt 45 Mitarbeitende. Wir machen so um die 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Genau, und haben jetzt ein Büro in Wien und haben jetzt gerade ein zweites Büro in Berlin eröffnet und machen jetzt wahrscheinlich noch eins in Köln auf. Und das ist quasi so ein bisschen so unsere, unsere Größe aktuell.
Wow. Also da kann ich nur einen Hut vorziehen. Wann kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Du hast gesagt 2020, wahrscheinlich noch kurz vor Corona und dann direkt reingetappt. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, in dem Bereich was zu gründen? Hast du das studiert? Hast du da eine Passion dafür gehabt? Wo kommst du ursprünglich her? Thematisch?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich fange mal ganz, ganz vorne an. Also ich 1999, 99er Kind, bin ich geboren in Hamburg. Also meine Eltern, meine Mutter ist in Österreich und mein Vater ist in Deutschland, bin in Hamburg geboren. Bin dann aber schon mit 4 Jahren bin ich nach Österreich gekommen, weil sich meine Eltern getrennt hatten und meine Mom im Österreicherin war, und bin dann hier in Wien aufgewachsen und habe schon früh mit 14 damals quasi so meine Leidenschaft gefunden, und das Videos. Ich habe gerne, meine größte Hobby war es, mit meinen Freunden YouTube-Videos zu machen, und wir wollten gemeinsam große YouTuber werden, haben Comedy-Sketches gedreht. Und wir waren damals nicht so erfolgreich, wir hatten nur 80 Follower, aber was wir gelernt haben, ist, wie man zusammenhält und wie man gemeinsam ein cooles, kreatives Projekt auf die Beine stellt. Und später, als dann 2018 TikTok in aller Munde war, habe ich mir auf ein Herz gefasst und gesagt, ich probiere diese neue Plattform mal aus, probiere, ob ich da vielleicht Erfolg finde. Habe wieder ein paar Freunde zusammengeführt und wir haben hauptsächlich Horror-Videos gedreht, also gruselige Sketches gemacht quasi.
Weil ich für TikTok speziell? Sketches für TikTok, Horror-Sketches, okay.
Genau, Horror-Sketches, das war so, weil ich liebe Horror, das ist mein Lieblingsgenre und ich dachte mir, okay, wie kann man jetzt in 60 Sekunden im Hochformat eine Geschichte erzählen, die spannend ist. Und dann haben wir, da hat es funktioniert, ja, alle haben uns ausgelacht, gesagt, was macht ihr da für einen Blödsinn mit TikTok und es ist ja nur für Teenager. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben dann innerhalb von 6-7 Monaten hatten wir, oder ich in dem Fall, den größten Horror-Channel in Österreich, Babo Victor hieß der mit 80.000 Followern. War damals, wie gesagt, einer der größten TikToker und habe dann aber früh gemerkt, ich habe nebenher mein Wirtschaftsstudium gerade abgeschlossen und habe gemerkt, dass ich schon noch mehr möchte, als jetzt nur ein Influencer zu sein und ich würde irgendwie gerne auch ein Team haben, ein größeres und das hat mich dann wieder zurück zu diesem Gedanken gebracht, wie kann ich irgendwie das, was ich als Leidenschaft habe, wie kann ich damit Unternehmen helfen und bin dann zu Unternehmen gegangen und habe gesagt, hey, ich zeige euch, wie ihr TikTok benutzen könnt. Wie könnt ihr diese Plattform nutzen, um die junge Zielgruppe zu erreichen? Und hatten dann unsere ersten Kunden. Und genau, die letzten 5 Jahre haben wir dann echt ein großes Unternehmen ausgebaut. Ich und mein Co-Founder haben das zu zweit gestartet, mit jetzt über 40 Mitarbeitenden.
Das stelle ich mir ein bisschen verrückt vor. Das hast du jetzt so schnell erzählt, aber du bist ein junger Kerl. Du hast Erfolg auf TikTok gehabt. Dann die Unternehmen haben die Hurra geschrien und euch sofort beauftragt. Das war wahrscheinlich nicht so. Du hast wahrscheinlich schon ein paar Klinken putzen müssen, um jetzt da jemanden zu überzeugen. Oder hast du gleich irgendwie den großen Coup gelandet, weil du ein cooles Video für jemanden vorproduziert hast und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also wie hat das funktioniert?
Also ich hatte das Glück als Österreicher oder als halber Österreicher, dass in Österreich ist es tatsächlich meiner Meinung nach ein Stückchen leichter zu gründen als in Deutschland, weil tatsächlich in Wien und Österreich ist ein kleineres Land, man lernt schneller alle Leute kennen, man lernt auch schneller alle wichtigen Leute kennen. Also ich sag mal so, wahrscheinlich könnte ich innerhalb von 5 bis 10 Minuten irgendwie die Nummer vom Bundeskanzler hier mir organisiert und könnte mit dem wahrscheinlich irgendwie ein Gespräch. Also das geht relativ schnell bei uns, wenn man ein gewisses Level halt erreicht hat. Das ist, glaube ich, deutlich schwieriger in Deutschland. Und deswegen hatte ich schon das Glück, dass einer meiner ersten Kunden eben schon ein relativ bekanntes Unternehmen war. Was man hier schon kannte, ist Espresso Mobil. Das ist ein Kaffeestand, kann man sich das vorstellen, in verschiedenen Hotspots in Wien und Umgebung quasi sitzen, wo man sich einen Kaffee am Morgen holen kann. Und die waren relativ bekannt schon als Marke und wir sind zu denen einfach hingegangen und haben die auf Instagram angeschrieben und gesagt, hey, können wir mal für euch tätig werden, können wir für euch mal TikTok-Videos umsetzen und diese neue Plattform für euch testen. Und die waren glücklicherweise total offen und haben gesagt, naja gut, lass es uns mal probieren. Haben dann echt für quasi fast für lau eigentlich gearbeitet, fast gratis haben wir da die ersten Monate für die umgesetzt, waren dann erfolgreich und wurden dann tatsächlich gleich an den nächsten Kunden empfohlen. Das Pressmobil von Lieben Reinhold und so haben wir dann den nächsten Kunden kennengelernt und von dahin ging es dann immer leichter, wenn man schon quasi ein paar bekannte Namen im Hintergrund hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann, okay, dann hast du so dich hochgearbeitet sozusagen. Werbung. Wer von euch schon mal eine Kasse einrichten musste, weiß, das ist meistens kompliziert und teuer. Mit PostGo von Unser geht's aber jetzt auch einfach und günstig, um nicht zu sagen gratis. Ihr bekommt eine mobile Kasse, die einfach funktioniert. Ob Kartenzahlung, Apple Pay oder Barzahlung. On top bietet die Kassensoftware smarte Tools für die Bestandsverwaltung, Kundenbindung, Verkaufsanalysen und vieles mehr, was euch wirklich weiterbringt. Und das gratis? So ist es. Die Aktion läuft über die Initiative Deutschland zahlt digital. Zu den Unterstützern zählen auch Unser und Mastercard. Und die übernehmen im ersten Nutzungsjahr alle Kosten. Ihr bekommt das Gerät umsonst und zahlt keine Transaktionsgebühren. Mach also jetzt mit und alle Infos findest du auf unzer.com. unzer.com. Werbung Ende. Was bleibt dir so im Kopf an Erfolgserlebnissen? Gab es irgendwie, ihr wart am Anfang zu zweit, dann wann habt ihr den ersten Mitarbeitenden eingestellt? Das muss ja jetzt auch schnell gegangen sein, dann. Sonst kommst du ja heute auch nicht auf 45 in der kurzen Zeit sozusagen. Wie ging das so weiter? Was bleibt dir so in Erinnerung an Erfolgserlebnissen? War ja auch während Corona schwierig wahrscheinlich, sowas aufzubauen.
Ja, genau. Also ich glaube, das war tatsächlich der Corona tatsächlich. Also es war genau der Anfang von Corona. Wir hatten gegründet, kurz bevor Corona so richtig eingeschlagen ist. Und ja, ich meine, bei uns war es dann tatsächlich so, dass wir irgendwie schon ja beim zweiten Kunden dann gesagt haben, wir haben uns selber nichts ausgezahlt und wir haben dann einfach das, was uns übrig geblieben ist, genommen und damit dann quasi den ersten Mitarbeiter finanziert, der dann mit uns eigentlich schon eine relativ bekannte Kampagne umgesetzt hat. Und zwar war das für einen großen Fleischproduzenten hier in Österreich, der eine vegane Linie rausgebracht hat mit Fleischersatzprodukten. Und er wollte, dass das Ganze über TikTok promotet wird, weil er die junge Zielgruppe da im Vordergrund gesehen hat. Wir haben uns da eine echt coole Kampagne ausgedacht mit Influencern, die da aufeinander reagieren und ihre echte Meinung zum Thema Fleisch und Fleischersatz teilen. Also wir haben denen gesagt, ihr könnt ja auch mal ehrlich sein. Also ihr dürft auch sagen, wenn ihr Fleischersatz kacke findet. Und haben da eine richtige Diskussion angeregt. Wir haben 39 Millionen Views generiert für diesen Kunden.
Oh, wow.
Und okay. Sogar alles für die Kampagne bekommen. Also war dann echt eine richtig coole Sache. Und damit sind wir dann echt, bekannt geworden, so ein bisschen in Österreich, weil wir eben diese größte TikTok-Kampagne Österreichs damals umsetzen durften.
Das Thema das ist ein kontroverses Thema, logischerweise. War es deswegen so geeignet vielleicht auch? Also ist ja auch mutig schon, sich an so ein Thema ranzutrauen, aber auf der anderen Seite ist es genau das, was auf Social Media funktioniert und hat es deswegen geklappt?
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, es war genau die richtige Zeit auch. Das war 2021 herum. 2021, 2022 war eine Zeit, wo, sage ich jetzt mal, irgendwie so eine sehr progressive Stimmung geherrscht hat auf TikTok und man gemerkt hat, die Leute sind schon offen für irgendwie... sag ich mal, solche Themen auch. Und das war ja auch damals sehr so dieses Gedanken, irgendwie die ganze Gen Z sind alle so klimabewusst und denen ist das Thema wichtig. Und es hat sich dann schon auch gezeigt, dass auf TikTok da die richtige Zielgruppe auch unterwegs war, die quasi für diese Produkte offen waren. Und genau, wir haben das Produkt selber auch benutzt. Wir fanden es selber cool, dass es da jemand gibt, der sich was traut. Also wie gesagt, das war jetzt keine komplett veganes, grünes Unternehmen, sondern das war eigentlich ein großer Fleischproduzent, der allerdings schon als Ziel hatte, sich zu erneuern, sich zu modernisieren, neue Wege zu gehen. Fanden wir sehr, sehr cool, weil die haben uns auch die Geschichte dahinter erzählt. Also die haben das aus Pilzen hergestellt, die haben es aus japanischen Pilzen hergestellt, dann richtig jahrelang nach dem perfekten Rezept gesucht. Also war schon echt Leidenschaft auch dahinter, also beide auch Unternehmer mit Leidenschaft, die Familie Hermann. Also sehr, sehr erfolgreich. Sorry, Familie Neuburger. Neuburger ist die Familie. Hermann Aha. ist der Name von der Marke. Und genau, die sind sehr große Inspiration auch für uns geworden dann, ja.
Okay, cool. Und heute habt ihr richtig große Sachen am Start, habe ich gesehen. Ihr habt fürs Land Österreich Kampagnen gemacht. Ihr habt für so Coca-Cola Meets Oreo was gemacht, habe ich gesehen, auch recht erfolgreich. Es scheint ja jetzt schon so zu sein, dass das so auf jeden Fall total eingeschlagen hat. Und aber so die Keimzelle war dann schon Wien und Österreich und ab da ging es dann los in den ganzen Dachmarkt.
Genau, also wir sind wirklich lokal hier in Wien gestartet. Ganz am Anfang waren wir noch im Studentenwohnheim von meinem Co-Founder, sind wir gesessen und haben da eigentlich wirklich im Lernraum vom Studentenwohnheim haben wir uns immer getroffen. Teilweise eben haben wir noch studiert, nach der Uni so zusammengesetzt und die erste Mitarbeiterin hatte auch kein Büro, die ist auch immer dahergekommen nach ihrer Uni, ist dann da gesessen mit uns im Büro und hat Marketingkonzepte geschrieben bis 2 in der Nacht, teilweise bis 4 in der Nacht. Das war so unser Anfang, also wir hatten auch kein Büro eben und es war so eine richtige Aufbruchstimmung irgendwie da, weil wir haben alle dran geglaubt, hatten aber noch nicht viel vorzuweisen, also keiner hat da wirklich Geld verdient, aber wir wussten alle, wir wollen irgendwo hin und es war irgendwie ein ganz cooler Anfang dann, ja.
Aber ihr habt alle das Studium fertig gemacht?
Ja, wir haben, glaube ich, alle das Studium fertig gemacht, ja. Also wir haben, mein Co-Founder auch, der hat dann echt, dann irgendwie sehr, sehr langsam, also das Ganze dann echt mal ein paar extra Runden gedreht, weil er halt gemerkt hat, die Firma ist ihm wichtiger. Und ich habe dann auch, ich war dann gerade noch fertig, ich habe dann irgendwie gesagt, ja, für Mama mache ich das jetzt nochmal fertig, habe dann irgendwie Bachelorarbeit abgegeben und dann war ich all in.
Und Hat die Familie das verstanden, dass ihr das gemacht habt? Also wie kam das? Hast du selber Unternehmer in der Familie? Oder wie ist ja jetzt wahrscheinlich erstmal für die Eltern ungewöhnlich, wenn jemand so früh loslegt mit der eigenen Gründung? Oder wie kam es an?
Ja, also meine Mom war jetzt sicher nicht begeistert. Die kommt aus einem Angestelltenverhältnis und hat quasi im Krankenhaus immer gearbeitet, ihr Leben lang. Und für die, also kommt auch so aus einer Ärztefamilie eher. Die was eher, hätte sich wahrscheinlich eher gewünscht, dass ich so den normalen Angestelltenweg gehe, irgendwo als Arzt, irgendwo einsteige. Aber tatsächlich ja, hatte ich andere Ambitionen, wollte auch nicht Arzt werden, sondern wollte echt immer was mit Social Media machen. Und genau, also mein Vater, mit dem ich ja wenig Kontakt habe, der ist tatsächlich Unternehmer auch mal gewesen, der war Journalist und war dann selber für eine Zeit Unternehmer. Bin aber ohne ihn aufgewachsen, habe ja keinen Bezug zu dem eigentlich, also kenne ihn gar nicht gut. Aber vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen in der Genetik dann verankert gewesen. Der hat auch mal eine Firma gehabt, ist dann damit auch gescheitert. Habe ich meine Mutter mal erzählt. Also so ein bisschen, vielleicht ist das irgendwie ein bisschen darüber gekommen. Aber tatsächlich, so richtig Unternehmer der Familie habe ich keinen.
Okay, jetzt ist euer Motto, oder wenn ich auf die Webseite gehe, Marswalk verbindet Boomers mit Zoomers. Kannst du ein bisschen mal für die, weiß nicht, wo ich mich jetzt dazu zählen würde. Ich bin auf jeden Fall älter wie du, das können wir auf jeden Fall festhalten. Was steckt da dahinter sozusagen? Bitte?
Gen Y oder Gen X hätte ich bei dir gesagt, Andreas.
Ja,
Boomer bist du keiner. Genau, also was ist der Background hinter diesem Motto? Also im Prinzip, unser Ziel ist es eigentlich, mit Marswalk mehr zu sein als einfach nur eine Social-Media-Firma, die einfach Werbung macht. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, was können wir denn eigentlich zu dieser Welt beitragen? Und eingefallen ist es mir dann, als ich meinem Opa mal wieder dabei geholfen habe, sein iPad zu bedienen. Der ist tatsächlich ein echter Boomer. Ist jetzt über 80, 87 ist er jetzt und fast 90 und ich helfe ihm regelmäßig immer mit irgendwelchen Tech-Geschichten, wenn er sich mal wieder nicht auskennt mit seinem Handy oder wenn er das WLAN ausgeschaltet hat oder sowas. Und dann komme ich tatsächlich zu ihm und jedes Mal erkläre ich ihm da was und dann geht ihm echt so ein Licht auf und er checkt das und er sagt, hey, ach so macht man das, aha, deswegen kriege ich immer diese Meldung. Und ich habe mir gedacht, eigentlich so ähnlich machen wir es ja eigentlich bei den Unternehmen. Ja, die sind zwar nicht, die wissen zwar, wie sie ihr Handy bedienen, aber die wussten auch damals nicht oder wissen es teilweise immer noch nicht, wie Social Media, wie TikTok funktioniert. Und zwar sind dort die Entscheidungsträger deutlich jünger, die sind dann irgendwie zwischen 30 und 40 und kennen sich ganz gut aus, aber haben einfach zu TikTok keinen Bezug, weil die halt ganz viele andere Sachen noch nebenher machen müssen. Die müssen Instagram machen, die müssen Facebook machen, die müssen da ganz viel anderes noch nebenher regeln, haben gar keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und benutzen das auch nicht privat, weil das vielleicht ihre Kinder benutzen. Und dann ist es für uns eigentlich auch so eine Art, ja, Augen öffnen, wenn wir dann dorthin kommen. Wir eröffnen denen eine ganz neue Welt. Die sind super dankbar dann, können dann vielleicht auch mit ihren Kindern besser connecten, weil sie gelernt haben, wie funktioniert eigentlich TikTok, wie funktioniert eigentlich die junge Social-Media-Welt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Mission einfach, dass wir Leuten, die quasi einfach keine Zeit haben, sich mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen, dabei helfen, die zu implementieren und dadurch dann vielleicht selber eben im Privatleben, aber auch im Business-Life eine bessere Zeit zu haben.
Ist interessant auf jeden Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, ne? Meine Generation hat zu Weihnachten den Auftrag, immer den Drucker zu reparieren. Oder das war es zumindest früher. Ne? Irgendwann sind wir dann auch mal schlau geworden und haben gesagt, okay, jetzt kriegen die Eltern halt einen Mac, damit wir unsere Ruhe haben und wir an Weihnachten nicht die ganze Zeit irgendwelche Windows-Treiber-Probleme lösen. Heute ist es dann so, da erklärt man TikTok unterm Weihnachtsbaum. Also ja, ist es sowas, ja? Okay.
Wie kann man es sagen, ja? Also TikTok ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil, wie gesagt, ich jetzt meine jungen Cousins zum Beispiel angucke, die sind jetzt 13 und ich spreche mit denen, da verstehe ich die Hälfte von, also würde ich die Hälfte von dem Zeug wahrscheinlich nicht verstehen, wenn ich nicht selber jeden Tag da drauf bin. Also ich glaube, es ist total wichtig, auch zu verstehen, auch irgendwie, wie die Jungen ticken, was die Jungen den ganzen Tag machen, einfach um quasi nicht den Bezug zu verlieren. Und ich glaube daran, dass jeder von jedem was lernen kann, dass die 80-Jährigen können was von den 13-Jährigen lernen, aber die 13-Jährigen können auch was von 80-Jährigen lernen. Und ich kann was von einem 50-Jährigen lernen und ein 50-Jährige kann was von mir lernen. Und genau das ist auch, glaube ich, das Ziel von Marswalk, einfach dafür zu sorgen, dass sowohl im Marketing als auch eben in der Strategie Unternehmen die Jungen besser verstehen, aber auch die jungen Unternehmen besser verstehen.
Wenn jetzt jemand den Podcast hört und er hat eine Marke, ein Produkt, E-Commerce oder egal was, und er denkt sich, hey, mit dem Victor und seinem Team, also TikTok hat bei mir noch nie funktioniert, wie mache ich das? Ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall so ein kostenloses Onboarding-Gespräch bei euch. Kannst du uns mal mitnehmen, wie startet so eine Zusammenarbeit? Wie evaluiert er, ob das passt? Wie läuft sowas ab?
Genau, also erstmal natürlich herzliche Einladung an jeden, der es interessiert. Darf sich gerne bei uns eintragen oder mir persönlich schreiben oder mich anrufen. Also alle Wege sind uns da willkommen. Wenn man sich klassisch über das Formular auf unserer Website einträgt, dann bekommt man innerhalb von 24 Stunden werktags dann Anruf oder eine E-Mail von jemandem von unserem Team Wir machen uns einfach ein kurzes Gespräch aus, setzen uns mal zusammen und finden erstmal raus, was denn der Marke wichtig ist. Also was sind überhaupt die Ziele von der Marke? Und wir denken jetzt gar nicht mal so krass nur an Social Media, sondern wir gucken einfach generell mal, wo möchte die Marke hin? Geht es darum, mehr Sales zu machen? Geht es darum, mehr Mitarbeitende zu gewinnen? Geht es darum, die Marke generell jünger aufzustellen? Was ist denn so das große Ziel? Weil wir sehen uns schon auch als Partner, der mehr Probleme lösen kann, als jetzt einfach nur mal mehr Views zu generieren, sondern wir möchten gerne auch dabei helfen, wirklich ein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen, ganzheitlich. Und wenn wir uns da mal ein bisschen mit den Potenzialen auseinandergesetzt haben, machen wir in der Regel noch einen zweiten Termin, wo wir dann wirklich mal ein paar Ideen vorstellen. Das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig, dass wenn man mit einer Agentur als Marke arbeitet, dann ist es, glaube ich, immer total schwierig zu entscheiden, wer ist denn die richtige Agentur für mich? Und viele Agenturen möchten aber oft nach dem ersten Gespräch gleich schon den unterschriebenen Vertrag haben. Und wir sind halt sehr große Fans davon, erstmal unsere Ideen zu präsentieren, dass der Kunde uns dann, oder mögliche Kunde uns dann an diesen Ideen messen kann und sagen kann, ja gut, stimmt, die haben mich gut verstanden, die haben da echt eine gute Strategie für mich entwickelt. Und wenn ihnen das gefällt, dann geht's in der Regel in die Umsetzung und dann setzen wir in der Regel gemeinsam größeres oder kleineres Projekt mal um. Und in der Regel gefällt das den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, so gut, dass sie dann echt oft jahrelang mit uns zusammenarbeiten und auch, uns auch immer mehr Verantwortung geben, sodass wir dann wirklich gemeinsam als Wachstumspartner große Unternehmen dann unterstützen, sich für die Zukunft vorzubereiten.
Und wegen was kommen denn die meisten Kunden dann zu euch? Brauchen die eher erstmal Beratung? Ich habe gesehen, es gibt auch so, ich würde es mal nicht Produkt nennen, aber ihr macht auch Kanalaufbau im Auftrag. Das heißt, kriege ich dann jemanden, der von euch meine Social-Media-Inhalte auch pflegt und Dinge da hochlädt und das Wichtige ist ja wahrscheinlich auf Kommentare antwortet, dass ich das komplett an euch outsource oder brauche ich selber auch jemanden, der in dem Bereich tätig ist und dann mit euch das zusammen macht?
Genau, also in der Regel, lustigerweise, kommen in der Regel sogar die Social-Media-Manager von den Marken, von den großen Marken auf uns zu. Also jede große Marke hat in der Regel ein Team von 5 bis vielleicht 10 Leuten, die das Thema Marketing, Social Media für die abdecken. Und in der Regel sind die aber sehr beschäftigt und gleichzeitig auch meistens sehr, sehr smart und holen sich eben Hilfe von Spezialagenturen, die sich für gewisse Themen interessieren. Und oft die erste Anfrage von Unternehmen geht oft in die Richtung, wir möchten was tun, um die Jungen zu erreichen oder hey, wir möchten TikTok besser verstehen oder hey, wir möchten, dass unser Instagram besser läuft und wir mehr Verkäufe zum Beispiel bei Instagram generieren. Wir möchten, dass das einfach besser für uns funktioniert. Wir suchen dann Partner. Das ist so quasi so ein bisschen der erste Kontakt in der Regel. Und genau, dann sprechen wir mit denen und dann, wenn es da klappt, dann bekommen die Partner von uns wirklich einen Full-Service-Betreuung. Das heißt, wir kümmern uns nicht nur darum, dass wir Ideen entwickeln, sondern wir drehen eben auch die Videos, wir posten die, wir beantworten alle Kommentare. Wir sorgen auch dafür, dass wir Ads schalten, also dass wir dann wirklich echte Sales generieren, echte Mitarbeitende gewinnen für das Unternehmen und geben auch jeden Monat ein ganz klares Update. Also im Prinzip kann sich der Kunde rein theoretisch zurücklehnen und sich auf andere Themen fokussieren, weil wirklich dieser Kanal zum Beispiel auf TikTok komplett von uns übernommen wird und auch wirklich schön weiterentwickelt wird. Aber oft sind die Kunden auch wirklich tolle Partner, die dann auch mitarbeiten, die auch Ideen geben, die dann vielleicht auch Events dazu organisieren. Dann ist das wirklich so eine schöne, coole Zusammenarbeit, wo man gemeinsam wächst und wo man dann wirklich einen TikTok-Kanal macht, der dann nicht nur online bleibt, sondern der auch im Real Life sich quasi weiterentwickelt.
Aber wenn du jetzt die Videos auch produzierst, dann das ist ja auch schon ein Invest, den ich als Marke da gehen muss. Da sprechen wir jetzt nicht von einem, kleinen vierstelligen Betrag im Monat, den ich dafür bezahle. Sondern es sind schon deutlich größere Summen, die da im Spiel sind. Und das bedeutet dann auch, das ist nur was für mittelgroße, große Konzerne und so weiter funktioniert. Oder verstehe ich es falsch?
Nee, du hast absolut recht. Also wir arbeiten in der Regel tatsächlich mit Marken, die schon 5-stelligen Betrag im Monat bei uns investieren. Kleineren und mittleren 5-stelligen Betrag. Unser Ansatz ist natürlich auch, dass wir die Besten sind und wir möchten auch gleichzeitig mit den Besten arbeiten. Das heißt, wir sind gar nicht so, dass wir sagen, okay, du musst jetzt ein riesen Konzern sein und musst tausende Mitarbeiter haben, aber unser Anspruch ist das halt, dass wir natürlich mit Unternehmen arbeiten möchten, die entweder jetzt schon Branchenführer sind oder zu einem Branchenführer gehören oder halt gerade dabei sind, der Branchenführer zu werden, die gerade übernehmen in Deutschland. Weil wir gemerkt haben, dass wir dort einfach den größten Impact haben und dass wir dort die coolsten Projekte umsetzen können. Also klar, wir reden auch mit kleineren Marken, also auch kleinere Marken dürfen sich gerne bei uns melden. Wir haben da auch Möglichkeiten, mit kleineren Unternehmen, Mittelstandsunternehmen oder auch Startups zusammenzuarbeiten. Also da sagen wir nicht Nein zu. Da haben wir auch echt ein cooles System und Produkte entwickelt, wo man dann gemeinsam eine Lösung findet oder wo dann der der Kunde ein bisschen mehr übernimmt. Also das ist, wir sind da nicht abgeneigt, aber wie gesagt, am besten funktioniert unser Konzept natürlich mit Unternehmen, die auch wirklich investieren möchten in das ganze Thema.
Hast du aber, das ist ja auch schon ein bisschen wie eine Manufaktur, sage ich jetzt mal. Ihr habt ja immer, ist immer ein individuelles Angebot, weil du musst ja wahrscheinlich immer individuell auch prüfen, was brauche ich jetzt für den Kunde, brauche ich da, keine Ahnung, bei manchen funktionieren wahrscheinlich dann auch tatsächlich mit dem Handy gedrehte Videos gut und dann hast du vielleicht hochwertige Produkte oder wenn jetzt irgendwie ein was weiß ich, mal, nehmen wir mal an, es wird ein Formel-1-Rennteam kommen, dann musst du ja das mit irgendeiner High-Speed-Kamera aufnehmen. Das ist ja komplett unterschiedlich, was du auch selber an Invest machen musst, um sowas zu produzieren. Und dadurch kannst du wahrscheinlich keine gleiche Preise machen, oder? Ist das immer individuell dann?
Also wir haben, und da bin ich echt stolz drauf, wir haben über die letzten Jahre einen Kalkulator gebaut, also ähnlich wie bei teilweise mit der Baubranche. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Baubranche auskennt, da gibt es einen eigenen Kalkulator, der quasi für jedes Projekt immer ausrechnet, wenn das jetzt ein U-Bahn-Bau ist für eine ganze Stadt kostet oder ob das jetzt einfach nur ein Eigenheim ist. Und wir haben es geschafft, für uns auch so einen Kalkulator zu bauen, dass unsere Mitarbeitenden quasi sich immer für die Projekte ganz genau ausrechnen können und super transparent auch für den Kunden vorrechnen können, wie viel Investment notwendig ist für welches Thema. Und dadurch schaffen wir es eigentlich quasi nicht, dass wir da jedes Mal 10 Stunden reinstecken müssen in so ein Angebot, sondern dass wir relativ transparent einfach ganz klar dem Kunden auch sagen können, wie viel er an Investment mitbringen muss, was er dafür bekommt und können dafür auch dann dafür sorgen, dass jetzt nicht irgendwie der eine mehr zahlt und der andere weniger, weil der gerade in der guten Laune und in der schlechten Laune war und super transparent und einheitlich ist. Und das war uns einfach total wichtig auch bei unserem Pricing.
Okay. Also, aber dann hast du jetzt nicht so ein klassisches Retainer-Modell, wo ich einen Vertrag für 12 Monate unterschreibe und es jeden Monat das Gleiche, sondern es hängt komplett davon ab, wie viel Aufwand ihr reinsteckt und wie viel Videos ihr produziert. Wahrscheinlich ist das Video produzieren sogar noch mit das aufwendigste und teuerste. Oder ist es so die Kreation vom Video? Also, was ist so der Aufwand? Die Storyline.
Also, tatsächlich, wir sind schon jemand, wir stecken sehr, sehr viel Zeit in jedes Konzept, in jede Idee rein. Gerade heutzutage in der Zeit von KI ist wichtig, dass natürlich Videos einfach, wenn die menschlich sind, dass sie auch sehr, sehr gut performen und dass sie sehr kreativ sind. Und tatsächlich schon, sag ich mal, das größte Investment ist schon in das Thema Idee und Videoproduktion, weil davon lebt ja auch ein Kanal. Also du kannst das beste Ads-Management haben, die beste Community-Management, aber wenn du langweilige Videos machst, wird dir keiner folgen. Wirst du niemanden abholen emotional. Also es ist einfach so ein Gesetz und wir merken halt, dass deswegen lohnt es sich auch in diesen Bereich zu investieren. Und genau, wir machen in der Regel Laufzeiten her, sage ich jetzt mal, sind natürlich mittlerweile deutlich flexibler. Also wir können sehr auf den Kunden eingehen, was dem gerade wichtig ist. In der Regel arbeiten wir, wie gesagt, schon über so 6 bis 12 bis 24 Monate mit den meisten Kunden zusammen. Genau, verstehen aber natürlich, dass man erstmal die Agentur kennenlernen möchte und erstmal vielleicht 1, 2, 3 Testmonate macht, bevor man dann wirklich einen längeren Vertrag abschließt.
Jetzt habt ihr ja schon sehr viel erfolgreiche Kampagnen mit großen View-Zahlen, du hast ja auch ein paar genannt. Haben die Kunden dann irgendwann nicht automatisch die Erwartungshaltung, dass ihr ständig Hits produziert, sozusagen? Also, dass immer alles ein Erfolg ist, sozusagen?
Ja, klar. Also natürlich, wenn man mal echt da coole Ergebnisse erreicht hat, dann gibt es natürlich schon noch einen gewissen Druck. Ja, also nicht umsonst sind wir sehr, sehr selektiv damit, auch wenn wir bei uns einstellen auf Agenturseite, weil wir natürlich schon wissen, die Person, die dann so einen Kunden betreut oder mitbetreut, muss echt jeden Monat wieder abliefern, jeden Monat wieder geile Ideen rausbringen und jeden Monat besser sein als den Monat davor. Also den Anspruch stellen wir schon an uns selber, aber das können wir glücklicherweise meiner Meinung nach auch delivern. Natürlich können wir jetzt nicht jeden Monat so einen Hermann-Hit wie landen, wie damals eben mit diesen Fleischersatzprodukten, mit 39 Millionen Views, aber wir können schon dafür sorgen, dass wir konstant gut werden und wir können auch also die Kunden verstehen natürlich auch, dass es nicht jeden Monat, man kann nicht jedes Mal viral gehen, aber man kann öfter als der Durchschnitt viral gehen und das ist auch unser Anspruch.
Kannst du mal noch so ein paar andere Beispiele nennen? Also ich habe, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, war bei dem Visit Austria Video, sieht man hier den iShow Speed, habe ich es richtig entdeckt hier, den YouTuber?
Genau, dem kann Streamer.
War das geplant oder wie war das?
Der war in Wien und der hat da eine große Kampagne gemacht und wir haben tatsächlich diese Kampagne zum Anlass genommen, um mit der Österreich-Werbung, also quasi Österreich-Tourismus, einer unserer Kunden, die sozusagen das Land Österreich nach außen vertreten, um quasi für die ein paar Videoideen umzusetzen, wo wir quasi ein bisschen so die österreichische Küche promoten, weil natürlich schon ein großes Spotlight dann auf Österreich war, dadurch, dass dieser Streamer eben hierher gekommen ist. Und genau, das hat dann ganz gut funktioniert. Generell mittlerweile setzen wir für die Österreich-Werbung viele auf ihrem TikTok-Kanal um. Sehr, sehr viele der Videos, die dort gepostet werden, stammen eben von uns, haben den Kanal von, soweit ich weiß, von irgendwie 5.000 Follower übernommen, jetzt auf über 120.000 Follower gebracht und präsentieren sozusagen das Land Österreich da echt einer jungen Zielgruppe, die davor vielleicht nicht so Bock hatte, nach Österreich Skifahren zu kommen. Und das ist zum Beispiel ein Kunde. Ein weiterer bekannter Kunde wäre zum Beispiel die M, wo wir auch den Kanal von Null weg aufgebaut haben, jetzt auch schon dann über 100.000 Follower haben. Da quasi sowohl die Produkte promoten, als auch Jobs promoten, dass sich dort Leute für eine Ausbildung anmelden können. Und genau, haben da zum Beispiel auch echt jetzt über 2 Jahre ein super cooles Verhältnis aufbauen dürfen und echt viele coole Sachen über TikTok hinaus umsetzen können. Zum Beispiel machen wir jetzt bald ein großes Event gemeinsam mit DM für die ganzen Mitarbeitenden. Und das wird auch eine sehr, sehr coole Geschichte.
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, da hast du natürlich voll den validen Punkt. Dann, wenn du jetzt als zukünftiger Arbeitgeber auftreten willst, dann musst du auch dorthin, wo deine Zielgruppe ist, und das ist natürlich auf TikTok. Ist es dann was im Recruiting, also jetzt ganz, also so jetzt voreingenommener Andi, der sagt, naja, TikTok, das scrollst du halt mal kurz durch. Was musst du denn da machen, dass ich dann bei DM hängen bleibe, um mir einen Reel anzuschauen oder einen, wo es um einen Job bei DM geht? Also den musst du ja in 10 Sekunden abholen, dass der hängen bleibt, oder?
Ja, genau, Andi. Also tatsächlich ist es so, die Leute sind heutzutage einfach, du weißt es, man sagt so oft, die berühmte 7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Also so kann man das sehen, aber das nicht so sehen, dass sie jetzt alle doof sind und sich nicht mehr konzentrieren können, sondern du hast einfach so viele Möglichkeiten und andere Optionen, dass du halt einfach jemanden super schnell abholen musst. Deswegen sind die ersten 3 bis 5 Sekunden eines Videos wirklich die allerwichtigsten, und da muss es knallen. Da muss super viel Aufmerksamkeit erzeugt werden. Wir produzieren und schneiden unsere Videos so, dass sie quasi alle Ebenen bedienen, des menschlichen Gehirns, die du per Video bedienen, also alle Sinne bedienen kannst, die du per Video bedienen kannst. Das ist der Ton, das ist das Bild, und den kannst du natürlich beeinflussen, indem du Soundeffekte, Musik, Szenenwechsel, Charaktere, Schrift, Untertitel variierst und einfach dafür sorgst, dass du möglichst viele Reize setzt in diesen ersten 3 Sekunden, damit die Leute dranbleiben. Und dann musst du natürlich, wenn du da die Aufmerksamkeit hast, auch relativ schnell die Vorteile abhandeln von einem Job bei DM zum Beispiel, damit man quasi Lust bekommt, sich das mal näher anzugucken und vielleicht mal eine erste TikTok-Bewerbung abzuschicken.
Und wie lang darf es dann maximal sein? Also gibt es dann auch, also darf es nicht länger wie 20, 30 Sekunden sein und dann musst du auch schon fertig sein? Oder wie so ist so eure Länge?
Also es kommt ein bisschen darauf an, tatsächlich, wenn du auf Watchtime optimierst, also darauf optimierst, wie lange ein Video und wie oft ein Video angeguckt wird, ist es ganz gut, sich so zwischen 20 und 40 Sekunden zu halten, weil dadurch suchst du dafür, dass du die höchsten Watchtime hast, weil dann gucken die meisten Leute das Ding bis zum Ende. Wenn du aber andere Ziele hast, zum Beispiel, wenn du der Marke eine tiefere Beziehung zum Konsumenten aufbauen möchtest, kannst du auch mal 5 bis 10 Minuten Video machen. Also auf TikTok kannst du mittlerweile bis zu, ich glaube, es sind 10 Minuten hochladen oder sogar 30 Minuten. Und du kannst da wirklich, also es wird an den 30 Minuten gearbeitet, und du kannst da dann wirklich dafür sorgen, dass du, wenn sich jemand für dich interessiert, wirklich mit deiner Geschichte jemanden bewegst und jemanden anregst dazu auch, sich zum Beispiel zu bewerben. Ja, wer natürlich viel weniger gucken, aber diejenigen, die es gucken, die haben halt auch echtes Interesse an dir. Das heißt, man kann das heutzutage gar nicht mehr sagen, dass man jetzt als Marke nur noch ganz kurze Videos machen soll, sondern wir sagen immer, man braucht alles. Man braucht kurze Videos, um mal Aufmerksamkeit zu erregen. Man braucht mittellange Videos, um ein bisschen Interesse zu vertiefen. Und dann braucht man wirklich lange Videos, wo sich Leute informieren können, eine Bindung aufgebaut wird und jemand dann tatsächlich im Endeffekt zum Beispiel sich bewirbt oder zum Beispiel ein teureres.
Funktioniert das also, wenn du jetzt, du hast DM, da hast du gesagt TikTok, bespielt er da dann auch den Instagram-Kanal? Machen die das selber? Recyceln die da den Content oder muss das komplett separat produzierter Content sein, weil die Plattform anders funktioniert?
Also tatsächlich, viele Brands machen so, dass sie den Content, den wir auf TikTok, oder wir bieten das vielen Brands an, dass wir den Content, den wir auf TikTok produzieren, auch auf Instagram ausspielen. Man muss tatsächlich mittlerweile das eher zielgruppenspezifisch sehen und weniger plattformspezifisch. Also ich sage jetzt mal, seit circa 1 bis 2, vielleicht 3 Jahren kann man eigentlich dieses klassische Denken vergessen, dass man sagt, es gibt TV, da erreichen wir die Alten, es gibt Print, da erreichen wir auch die Alten, und da gibt es TikTok, da erreichen wir die ganz Jungen, und Facebook, da erreichen wir die Mittelalten, und bei Instagram so die Zwischenalten, sondern du musst eigentlich, ist jeder überall unterwegs. Also auch, es gibt ganz Junge, die lesen Finn, es gibt ganz alte, die sind auf TikTok. Es ist mittlerweile eher die Frage, wo ist es am günstigsten, diese Leute zu erreichen? Und wie kann ich diese Leute auch auf mehreren Plattformen abholen? Weil als Marke möchte ich ja nicht nur, dass jemand auf TikTok an mich denkt, sondern ich möchte ja eigentlich, dass vielleicht jemand auf TikTok mein Jobangebot sieht und dann auf Instagram, die vielleicht mehr zum Gehalt erfährt, dann auf Facebook von einem Kollegen hört, der dort gearbeitet hat, und dann vielleicht auf YouTube eine Videodokumentation über mein Unternehmen guckt, um sich dann vielleicht final über eine Zeitungsannonce, wenn es denn so sein soll, zu bewerben. Also du musst eigentlich alle Medien ein bisschen mitdenken.
Taktpunkte abdecken, ja.
Genau. Und in der Regel braucht ja auch heutzutage, ich sag jetzt mal, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel, oder wenn jetzt eine Person ein Produkt mit einem Produktwert von 100 Euro plus kaufen soll, braucht es in der Regel 50 bis 200 Kontaktpunkte online, nur um jemanden davon zu bewegen, der dieses Produkt gar nicht kannte, zu einem Kauf zu bewegen. Also es gibt schon echt eine große Menge an Kontaktpunkten, die du haben musst mit der unbekannten Marke, um dich wirklich auf der Produkte einzulassen. Vor allem, wenn die Produkte sind.
Was macht ihr noch alles? Also es gibt ja noch einen Haufen anderen Plattformen da draußen, aber sind die überhaupt relevant dann für die Marken, die ihr betreut? Also es gibt ja ein Snapchat, ein Pinterest, ich glaube ein BeReal war mal eine Zeit lang in, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe hier für dieses, du musst ein Bild von dir und von der also Front- und Backkamera sozusagen machen. Oder ist das alles, ihr konzentriert euch auf die großen, die wir jetzt besprochen haben?
Genau, also wir, wie gesagt, wir denken da auch natürlich, BeReal war jetzt eine Zeit natürlich eine Überlegung, das ist tatsächlich eine Plattform, die sich jetzt nicht so ganz durchgesetzt hat, wie man gedacht hat. Sie wurde nicht so, hat sich nicht so monetarisieren lassen, war dann problematisch auch für Marken, da wirklich, sage ich jetzt mal, eine gewisse Bindung aufzubauen, weil die Leute so kurz auf der Plattform waren. Tatsächlich spannend zum Beispiel Plattformen wie Twitch, ja, also Twitch Streaming ist super gerade gekommen. Und da kann man auch echt coole Geschichten machen. Also wir setzen da jetzt mit einigen Brands bereits erste Projekte auf Twitch auch um, wo wir dann Livestreams zum Beispiel posten für Events. Wenn dann Leute zum Beispiel vor Ort zu einem Event kommen, machen wir das gerade für eine Marke aus der Musikindustrie, dass wir dann dort Live-Bands haben. Das Ganze wird dann live gestreamt auf Twitch. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Und genau, also wir setzen eigentlich da auch Sachen um. Es gibt dann auch noch Roblox. Also das ist für die ganz, ganz Jungen zum Beispiel eine Plattform. Wenn man Kinder hat, kennt man das jetzt vielleicht. Da sind die ganzen Kids am Start und spielen da echt stundenlang Spiele, verbringen dort viel mehr Zeit als auf TikTok tatsächlich. Also dieses Roblox ist gerade bei den jungen Männern, oder also in dem Fall eher Jungs, ganz, ganz beliebt, sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und da kann man im Marke kreativ sein, man kann dort Skins entwickeln, man kann dort eigene Landschaft und Welten entwickeln, die davon am Markt gesponsert werden. Wir haben zum Beispiel mit der Versicherung da ein Space mal umgesetzt, ein Skin mal umgesetzt und auch ein Space umgesetzt. Das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Und genau, solche Projekte kann man dann eigentlich auch mit alternativen Medien, sage ich jetzt mal, unterschiedlichen Medien probieren. Generell, wenn man jetzt aber den Mainstream irgendwie erreichen möchte und jetzt nicht so ganz spezifische Ziele hat, zum Beispiel eben, wenn man jetzt Leute über 14 erreichen möchte, dann bieten sich TikTok, Instagram gerade und YouTube sehr stark an.
Siehst du noch was anderes? Also gibt es schon irgendwas am Horizont, wo jetzt nach TikTok kommt, oder gibt es da gerade nichts, was TikTok, Instagram Paroli bieten kann?
Ja, also tatsächlich gibt es immer wieder coole Ideen, aber so richtig, dass da richtig was abgeht, ist schwierig. Also, dass da richtig was durch die Decke geht, so wie TikTok. Es gibt zum Beispiel Reel Short. Das ist so eine Plattform, wo Stories, also so Netflix-Stories eigentlich erzählt werden, aber im TikTok-Format, wo du dann so quasi mehrere Episoden schauen kannst. Die sind dann so zwischen 5 bis 10 Minuten lang. In letzter Zeit ein bisschen mehr damit intensiv und beschäftigt, ist auch eine Nische, also für so Leute, die so ein bisschen auch Telenovela, Drama, Romanzen stehen, da kannst du dir dann so Stories, Horrorfilme gibt es auch ein bisschen dort.
Eine Horrorgeschichte wieder machen sozusagen dann.
Genau, ein bisschen leichtere Unterhaltung mit so einem filmischen Charakter. Das könnte spannend werden, das haben wir gerade im Auge, und wie gesagt, wir sehen sehr, sehr viel Potenzial im Streaming. Wir sehen aber den größten Trend 2026 tatsächlich im Real Life. Echte Community, echte Events, also gerade so Themen wie Running Clubs sind sehr, sehr gehypt gerade. Alles, was so Richtung Soft-Clubbing geht, also das heißt, dass man quasi gemeinsam feiern geht, aber nicht in der Nacht und nicht mit Alkohol, sondern in der Regel halt eher untertags zum Beispiel am Vormittag sich trifft mit seinen Freunden und dann gemeinsam Matcha trinken geht mit Musik. Das sind so quasi eher aktuell die Trends, die wir sehen, und das versuchen wir natürlich auch mit den Marken dann entsprechend umzusetzen und die Marken auch dort zu positionieren, wo diese jungen Leute sich zum Beispiel treffen.
Kann man Viralität irgendwie planen? Du hast ein bisschen das angesprochen, ihr habt jetzt wahrscheinlich einen hohen Anspruch an euch selber, die Kunden haben den Anspruch, hey, die landen bestimmt bei mir vielleicht auch was, wenn ich es nur ein halbes Jahr oder Jahr probiere. Aber jetzt mit deiner Erfahrung und dem, was du gesehen hast, kannst du das ein Stück weit planen oder ist es immer auch das Quäntchen Glück und Timing, was da reinspielen muss?
Ja, also man kann tatsächlich zu einem gewissen Grad schon Viralität planen. Das Lustige und Interessante bei Viralität ist tatsächlich, dass es sich ja wie eine Aktie verhält. Also man kann bei einer Aktie oder ja auch sagen, ja, je riskanter ich bin, desto höher ist mein potenzieller Gewinn, desto höher ist aber auch mein potenzielles Risiko. Und wenn du jetzt quasi an ja, Assets wie zum Beispiel Bitcoin denkst, dann ist das ja tatsächlich hohes Risiko und hoher Return. Und das, so ist es auch mit Viralität und viralen Konzepten. Das heißt, du musst als Marke dich erstmal trauen, etwas Neues zu probieren und ein höheres Risiko zu gehen. Hast dann vielleicht auch, sag ich mal, ein bisschen das Risiko, dass dann vielleicht die eine oder andere Person das nicht so cool findet, aber nur so funktioniert's, ja. Also wir haben zum Beispiel mit einem sehr, sehr bekannten Sänger in Österreich für Coca-Cola eine Kollabo gemacht und haben dann dort quasi gemeinsam für Share a Coke einen Musikcontest gelauncht. Also Share a Coke ist eine sehr bekannte Kampagne, die es schon mal in den 90ern gab, bis wieder zurückgekommen ist, wo man, oder 2012 gab es auch, wo quasi auf dem Namen auf der Coca-Cola-Dosen stehen. Und für dieses Event haben wir einen Musikcontest gelauncht, wo sich dann Leute bewerben konnten und ein quasi Gewinner auserkoren wurde von einem bekannten Musiker aus Österreich, also vom Eurovision Song Contest Gewinner JJ, der hat dann ausgewählt oder war in der Jury und der vorige Teilnehmer Cesar Sampson, auch ein bekannter Musiker, konnte dann auch auswählen, quasi wer das dann gewinnen soll. Und natürlich war da ein gewisses Risiko, ja, was, wenn sich keiner bewirbt, was, wenn da irgendwie die Leute keinen Bock mehr auf Musik haben, was ist, wenn diese Kampagne Share Coke da nicht so gut mit Musik zusammenpasst, aber er hätte natürlich auch nach hinten losgehen können, hätten vielleicht auch, keine Ahnung, Leute sagen können, hey, ich finde das doof und ich finde Coca-Cola und Musik passt nicht, aber tatsächlich hat es super funktioniert, ist eingeschlagen wie eine Bombe, die Influencer waren gut ausgewählt, die Musiker waren gut ausgewählt, waren super erfolgreiches Konzept, eine super erfolgreiche Kampagne für uns. Also man muss sich da halt als Marke eben auch sowas trauen und ein bisschen unkonventionell denken.
Wie vermarktet ihr euch denn selber heute? Oder ist es gar nicht nötig, weil ihr durch den Erfolg, den ihr jetzt hattet, schon so oft weiterempfohlen werdet, dass ihr für euch selber gar kein Marketing machen müsst?
Genau, also wir haben tatsächlich schon auch das Glück, dass jetzt viele Kunden gut über uns sprechen und wir eine super Empfehlungsbasis auch haben und viele Kunden auch einfach Kundenprojekte auch für sich sprechen. Aber tatsächlich sind wir auch jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach irgendwie warten und Däumchen drehen, sondern wir haben auch schon einen typischen Vertrieb und kontaktieren auch teilweise Unternehmen direkt, gehen mit denen in Kontakt, immer auch mit Mehrwert. Also unser Ziel ist auch immer jetzt nicht einfach nur stumpf kalt anzurufen, sondern auch immer quasi einen Mehrwert aufzubieten und zu sagen, hey, uns ist dieses Thema aufgefallen bei euch, wir würden dieses Thema gerade noch verbessern, für eure Website ist das oder das uns aufgefallen oder bei uns Social Media läuft das und das nicht gut. Wir haben folgende Idee, das zu verbessern. Also wir liefern immer auch Mehrwert, weil unser Ansatz ist schon, dass wir, selbst wenn jemand nicht mit uns arbeiten möchte, wir schon diesen Leuten etwas Gutes mitgeben möchten. Das ist einfach mein Credo, dass ich denke, always leave a person better than you found them. Und genau, so gehen wir natürlich auch Unternehmen teilweise zu, sprechen die an direkt und daraus ergeben sich dann natürlich teilweise auch Projekte.
Ist euer Instagram oder euer TikTok-Kanal größer? Weißt du das gerade?
Ich glaube, das müsste eigentlich tatsächlich unser Instagram-Kanal sein. Ich glaube, der ist schon noch ein bisschen größer. Wir sind tatsächlich, und das muss ich auch ganz selbstverständlich sagen, wir sind auf unseren eigenen Social-Media-Kanälen etwas fahrlässig gewesen oder nachlässig, haben da tatsächlich gar nicht so die große Followerschaft aufgebaut, wie wir teilweise für unsere Kunden haben. Also wir haben unsere Kunden viel größere Erfolge gebracht als für uns selbst und das ist etwas, was wir gerade sehr nachschärfen, weil das schon auch...
Das ist mir aufgefallen, deswegen frage ich aber, kannst du nicht den Content nehmen und den da zeigen? Also wenn du jetzt diese Oreo-Coca-Cola-Kampagne hast, dann kannst du ja was davor schneiden, was da hinten hin, um euch vorzustellen und dann ein Preview auf die Kampagne machen, sodass du ein bisschen zeigen kannst, hey, das sind unsere Arbeiten. Oder funktioniert das nicht so? Ist ja, halt Aufwand, ne?
Ist eine coole Idee. Also wie du sagst, man muss mal finden, der das für einen macht. Also Social Media Manager für Marswalk, welcome, bewerb dich gerne. Tatsächlich sind wir da gerade dabei, das auch ein bisschen relaunchen, neu aufzubauen, weil uns das eben auch deutlich wichtiger geworden ist. Tatsächlich, die meisten unserer Kunden achten nicht so stark drauf. Für die sind eher die Referenzprojekte aus der eigenen Branche wichtiger gucken eher die Website mal an oder buchen sich ein persönliches Gespräch. Sie sind dann eher weniger tatsächlich auf Social Media unterwegs, sonst würden sie uns ja auch tatsächlich oft nicht buchen, weil wenn sie schon Experten wären, dann dann würden sie keine Agentur brauchen in der Regel.
Ja.
Oder würden es schon selbst machen. Das heißt, tatsächlich ist es lustig, dass die Kunden dann meistens eher über die Website kommen. Aber ist natürlich auch ein Thema, an dem wir dran sind, ja.
Kannst du nicht hier, ich habe mit dem Johannes von SWOT.io, weiß nicht, ob du die kennst, sitzen ja auch in Wien, machen so ein Social Media Scheduling Tool. Bei ihm hat mich überrascht, haben wir auch 10 Minuten, glaube ich, drüber gesprochen. Ich verlinke die Folge, ist, glaube ich, vor 30 Folgen oder sowas gewesen. Die machen Webinare, wo sie das Tool vorstellen, beziehungsweise nicht, aber nur so unterschwellig. Ne? Die haben dann zum Beispiel die Britta, wie heißt sie, Britta Behrens hier von LinkedIn, ist es so eine LinkedIn relativ groß, du bei OMR auch Vorträge machen. Und dann macht die ein Webinar zu dem Thema mit LinkedIn und die nutzt natürlich dann ein bisschen SWOT.io und da sind 1000 Leute dabei dann in so einem Webinar. Denke ich mir so, ey, warum ist der Victor nicht im Webinar und zeigt mal, was man für TikTok-Kampagnen machen kann? Ist das nicht was für euch funktionieren würde dann so marketingmäßig, dass du auch ein Webinar machst mit Showcases oder sowas, um Leute abzuholen und Vertrauen zu gewinnen, oder ist es gar nicht nötig?
Nee, also Webinare ist tatsächlich was wir auch teilweise aktiv verfolgen. Wir haben natürlich festgestellt, dass wenn wir Webinare machen, oftmals unsere Kunden schon reinkommen. Also wir haben dann tatsächlich Webinare, wo dann viele von den Zuschauern irgendwie schon Kunde bei uns sind. Und für die haben wir dann sowieso eigene Wissensformate, die wir dann exklusiv für die machen. Das heißt, das fanden wir eben ganz lustig. Es ist tatsächlich schon so, dass unser Pool an Unternehmen, mit denen wir arbeiten können, deutlich kleiner ist als der jetzt mit SWOT.io. SWOT.io kann ja, soweit ich weiß, ja jedes Unternehmen nutzen, egal ob klein oder groß. Und wir haben doch eine relativ exklusive Zielgruppe. Das heißt, wir versuchen eigentlich eher dann Events im Real Life zu veranstalten oder dann zum Beispiel auf Events oder auf Messen dann zum Beispiel in Kontakt zu treten. Also dieser persönliche Kontakt ist bei uns doch nochmal ein Stückchen wichtiger, als jetzt quasi einfach nur im Webinar von unseren Projekten zu erzählen. Das heißt, dadurch, dass wir so eine spitze und sehr spezielle Zielgruppe haben, muss man sich fast für jeden Kunden, den man da erreichen möchte, eine ganz eigene Strategie auslegen. Und das finde ich auch das Coole daran, dass man wirklich mal überlegt, okay, sagen wir jetzt mal, ich möchte irgendwie ein großes Unternehmen erreichen, eine große Bank zum Beispiel. Wie erreiche ich jetzt diese Bank? Wie gehe ich auf die zu? Wo treffe ich die noch, außer jetzt nur online? Also das ist tatsächlich eher unser Zugang. Aber wir könnten mal wieder auch ein Webinar machen. Hast du mich auch auf eine gute Idee gebracht.
Ich kann dich auch mit dem Johannes connecten. Ich weiß nicht, ihr seid ja Wiener, vielleicht kennt ihr euch auch. Aber das fand ich jetzt bei ihm überraschend tatsächlich, weil das war mir nicht klar, dass das so gut funktionieren kann, dass dann halt eine hohe dreistellige Anzahl oder sogar vierstellig dann in einem Webinar dann mit am Start sind. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ist ja auch cool.
Ja.
Kannst du über SEO, SEA überhaupt was machen? Also googelt man das heute noch? Eine TikTok-Agentur oder findet man euch dann über TikTok und geht dann auf die Webseite und Kontaktformular, zack.
Also Kunden googeln schon noch und wir haben auch ein ganz cooles eigenes SEO und SEA, das wir aufgebaut haben, was ganz gut funktioniert. Ganz neu im Trend ist jetzt das Thema GEO, also Generative Engine Optimization, ja. Das heißt, wie findet man über ChatGPT eigentlich Unternehmen, ja, unter anderem auch uns, da sind wir auch sehr stark dahinter. Da haben wir ein eigenes Tool sogar entwickelt, das wir erstmal intern genutzt haben, um dafür zu sorgen, dass, wenn man jetzt irgendwie TikTok-Agentur sucht oder Social-Media-Agentur, dass wir da unter den Top-Treffer kommen. Und das Ganze setzen wir jetzt auch verstärkt für Kunden um und helfen denen dabei, wie deren Produkte dann unter den Top-5-Treffern oder Top-3-Treffern bei ChatGPT rauskommen, weil das tatsächlich auch ganz, ganz spannend ist. Haben dein eigenes Tool entwickelt, haben dein eigenes Team auch mittlerweile, was sich um das Thema kümmert. Es ist eine ganz neue Division, Masswalk AI heißt die bei uns. Und haben da jetzt auch schon die ersten Kunden, mit denen wir echt coole Projekte umsetzen dürfen. Große, große Unternehmen, denen wir dabei helfen, besser gefunden zu werden. Und das Ganze ist super spannend und ist auch ein super cooler Bereich, den wir da gerade erarbeiten.
Jetzt hast du den Schwenk zu den Technologiethemen sowieso schon selber gemacht. Für eure Videos nutzt ihr aber noch kein Sora oder, also die sind schon alle noch von Hand gedreht, sozusagen.
Ja, es gibt ab und an Kundenprojekte, wo wir dann auch wirklich mal KI-Videos nutzen. Also ganz prominent Coca-Cola war zum Beispiel dieses Jahr eine der Brands, die ihren Weihnachtsfilm komplett mit KI umgesetzt hat. Das haben dann nicht wir umgesetzt, sondern eine amerikanische Firma. Man sieht auch ab und an mal, wenn man sich den Global Coca-Cola Christmas Spot ansieht, ganz lustig, sieht man, dass zum Beispiel die Räder vom Wagen in jedem Shot anders sind. Also dieser Truck, der Christmas Truck von Coca-Cola, im einen hat er 4, dann hat er 6, dann hat er 8, dann hat er wieder 4. Also das ist schon ganz witzig. Aber Coca-Cola ist da echt fortschrittlich und testet da echt coole Sachen aus, lässt sich da auf was Neues ein. Viele Brands sind da aber einfach noch zurückhaltender und probieren das erstmal nur intern aus zum Beispiel. Und wir sind da dran, ja. Wir empfehlen KI-Videos selten, aber manchmal macht es eben Sinn. Also wie gesagt, Brands für Coca-Cola zum Testen macht es total Sinn. Man muss aber einfach gucken. Meine Zukunftsannahme ist ja, dass wir in Zukunft wahrscheinlich so viel KI-Videos sehen werden und so ein Schwall von KI-Videos jede Sekunde hochgeladen werden, dass echte Menschen und echte Emotionen definitiv herausstechen werden. Und die Marken, mit denen wir arbeiten, die wollen herausstechen, die wollen nach vor Premium sein und die wollen auch Menschen ansprechen. Und deswegen muss man da schon aufpassen, wann man jetzt wirklich KI einsetzt.
Ja, das muss authentisch sein. Das gebe ich dir natürlich recht. Also, aber Kannst du dann jetzt, wenn ihr jetzt hochwertige Bilder habt, daraus ein Video machen oder gibt es Kunden, die das dann wollen, damit dann eben das Budget jetzt für ein Fotoshooting ist ja ein komplett anderes wahrscheinlich, wie ich dann für eine komplette Videoproduktion brauche, wo ich vielleicht dann Drohnenaufnahmen habe und dann habe ich eine Highspeed-Kamera oder was weiß ich. Ist sowas dann was ihr heutzutage schon macht oder was vorkommt oder wo ihr dann überhaupt auch nicht empfehlt, weil ihr keine guten Erfahrungen bisher gemacht habt?
Klar, du kannst deutlich günstiger produzieren. Das heißt, wie gesagt, zum Beispiel das kleineres Unternehmen kann ich heute schon empfehlen und empfehlen wir auch teilweise, dass man dann irgendwie aus Bildern zum Beispiel keine Videos generiert. Tatsächlich kommt es auch hier sehr darauf an, was das Ziel ist. Wenn wir jetzt einfach nur Werbung und E-Commerce und wenn wir eine E-Commerce-Brand haben, wir einfach nur bekannt sein, dann macht es Sinn, einen Spot zu machen, der irgendwie ein bisschen von der Idee lebt, also der einfach eine krasse Idee hat, zum Beispiel irgendwas, was man noch nicht gesehen hat, fliegende Häuser mit Elefanten drauf, was weiß ich, irgendwas, was man nicht so KI-mäßig sieht, das sind ja auch immer dieselben. Merkt man ja schon, die Leute können ja, du kannst ja mit KI nicht fehlende Kreativität wettmachen. Also wenn dir nichts einfällt und du einfach genau dasselbe machst wie alle anderen auch, was war das, was ich da jetzt gesehen habe? Es sind ja immer dieselben Tiere und immer dieselben Gestalten, die man irgendwie immer wieder sieht. Und da einfach mal was Neues zu machen, eine neue Idee zu haben, das kannst du jetzt mit KI, dann mit KI umzusetzen und dann mit einer guten Ad-Strategie, mit einem guten Targeting rauszuhauen, da kannst du dir schon echt gut Geld sparen und auch echt erfolgreich werden. Aber du musst auch wieder hier eine gute Idee haben und eine gute Ad-Strategie dahinter, damit das Ganze auch funktioniert.
Ja, das kann ich, das glaube ich. Also der rote Faden, der muss halt sichtbar sein. Und wenn du jetzt halt einfach mal kurz ein paar Sachen promptest, dann passt es nicht, okay? Genau. Ja, interessant. Ja. Okay. Ihr seid ja zwei Geschäftsführer, der Tim ist ein Co-Founder sozusagen. Okay. Habt ihr eine feste Zuteilung der Themen oder macht ihr heute beide alles?
Also wir haben gestartet tatsächlich wie so intern, extern. Tim hat sich vor allem um die Bestandskunden gekümmert und die Projektumsetzung und die Operations und ich habe mich sehr viel um den Vertrieb, Marketing, Außenwahrnehmung gekümmert. Mittlerweile ist es so ein fließender Übergang. Ich kümmere mich eigentlich um alle Revenue-Themen, das heißt, es geht auch um interne Themen. Mein Ziel ist am Ende, dass wir wachsen und dass wir größer werden. Und Tim fokussiert sich sehr stark mittlerweile auch auf das Thema Marketing, auf neue Technologien, auf das Thema KI und guckt eben da, wie wir intern als auch extern da Projekte für unsere Kunden umsetzen können. Wir haben auch noch einen CTO, den Raphael, der unterstützt uns eben auch in diesen technischen Themen. Und mittlerweile würde ich auch sagen, dass Marsmo wahrscheinlich auch eine der Agenturen ist, die mitunter die krassesten Prozesse hat. Also bei uns funktionieren echt Sachen super, super schnell. Es ist alles super automatisiert. Also bei uns wirst du niemanden mehr finden, der irgendwie mühsam Stunden aufschreiben muss oder der irgendwie erstmal sich irgendwo einchecken muss. Also Mitarbeitende meine ich jetzt. Du wirst auch niemanden finden, der irgendwie jeden Monat irgendwie eine Standard-Mail an Kunden schicken muss, sondern das ist alles super automatisiert. Alle Daten, die an Kunden gehen, zum Beispiel, werden automatisiert versendet. Es gibt ein eigenes Portal, über das sich die Kunden laufen, einloggen können und ihre Reports quasi selber runterladen können. Also bei uns ist, würde ich sagen, mittlerweile das Thema echt angekommen und unser Ziel ist auch echt Leader in diesem Thema KI und KI und Werbung zu werden.
Eure Firma sitzt in Wien. Habt ihr dort ein Büro? Arbeitet ihr remote und komplett in Österreich verteilt? Oder hast du jetzt noch erzählt, ihr habt ein Büro dann in Berlin und in Köln macht ihr noch was auf und habt ihr aufgemacht? Ja. Also dann arbeitet ihr quasi remote wahrscheinlich alle zusammen, aber kommen die Leute alle ins Büro?
Also wir haben eine recht strikte sogar Office-Regelung. Mir ist total wichtig und ich glaube an den Wert des Office. Ich glaube, dass wenn man sich tatsächlich darauf einlässt und man möchte jetzt ein Teil von einem Team werden und man möchte einer der Besten in seiner Branche werden und in seinem Handwerk, dann ist es total wichtig, glaube ich, diese menschliche Komponente nicht zu verlieren. Und ich denke nicht, dass wenn man jetzt quasi, wir haben viele junge Leute, die irgendwie in ihren 20ern sind, ich glaube nicht, dass wenn man sich dann direkt nach der Uni für einen Job entscheidet, dass man dann erstmal irgendwie die Hälfte der Zeit zu Hause hocken möchte, sondern ich glaube schon, dass die Leute Lust haben, wieder auf echte Community, auf echte Verbindung, auf echte Menschen, auf echte Termine, wo man sich in die Augen guckt, wo man sich spürt, wo man sich die Hände gibt. Und deswegen haben wir eigentlich einen Homeoffice-Tag und vier Tage hier bei uns im Büro in Wien. Bei den deutschen Standorten ist es jetzt aktuell noch so, dass wir da tatsächlich noch Ausnahmeregelungen haben und die Leute teilweise noch remote arbeiten, aber wir versuchen eigentlich auch alle hier in den zentralen Office-Space zu bekommen, weil wir halt einfach ganz fest daran glauben, dass man nicht 8 Stunden lang oder 10 Stunden lang zu Hause sitzen möchte, sondern man möchte an einem Ort sein, man möchte andere Leute spüren, man möchte gemeinsam an einer Mission arbeiten und das geht in meinen Augen eigentlich nur im Büro.
Ja, ist glaube ich auch, wenn du so einen kreativen Job jetzt hast, wo du mal, keine Ahnung, ein Storyboard oder wenn es gibt sowas heute noch für so ein Video, wahrscheinlich macht ihr euch schon irgendwie Skizzen oder überlegt euch, wie soll die Geschichte aussehen, das ist wahrscheinlich remote wahnsinnig kompliziert.
Ja, absolut, weil also bei uns im Büro, wenn du hierher kommen würdest, dann würdest du im einen Raum die Videografen sitzen, im anderen Raum sitzen die Accountmanager und die Konzeptionisten. Und die einen gehen dann zu den anderen rüber, gucken gerade den Videoschnitt, dann geht es zum Konzeptionisten, guckt gerade über die Ideen drüber. Es ist so ein schönes, kreatives Hin und Her. Und ich denke auch eben, wie gesagt, fest daran, dass Kreativität auch so funktioniert, dass man sich in Person trifft, dass man gemeinsam brainstormt. Und so haben wir auch schon oft die besten Ideen gehabt, wenn man irgendwie gemeinsam in einem Raum sitzt und die Köpfe zusammensteckt. Deswegen ist das total wichtig. Und man sieht es ja auch woanders. Man sieht es ja auch irgendwie jetzt bei JP Morgan, bei Amazon, bei Google. Die wollen alle die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro holen. Die sie jetzt davor ins Homeoffice geschickt haben. Also für mich ist, glaube ich, Homeoffice einfach nicht so das Konzept, weil ich kann mir niemanden vorstellen, der wirklich Lust drauf hat, irgendwie jahrelang einfach nur zu Hause zu sein. Weil ich denke, man möchte auch im Berufsleben was erleben, man möchte auch neue Leute kennenlernen, man möchte auch irgendwie Action haben. Und ich glaube, das ist einfach im Büro leichter.
Und seid ihr dann auch häufig beim Kunden vor Ort und macht dann Videos zusammen mit denen? Oder ist es dann schon so, dass ihr das Vertrauen habt und ihr dürft das schalten und walten, so ein bisschen?
Beides, aber sehr gerne Pico Kloppenburg, ein Kunde, wo wir super gerne vorbeikommen, wo wir dann in Düsseldorf zum Beispiel drehen, in der Hauptfiliale. Und dann sind auch die Kunden und die Ansprechpersonen von uns dann mit dabei. Und das ist dann auch echt für die Azubis, mit denen wir da drehen, ist das immer das Highlight des Monats, wenn wir vorbeikommen und mit denen eine coole Zeit haben, coole Konzepte erstellen. Und sowas macht dann Spaß, ja. Da vergisst man dann die Zeit und dreht dann noch eine Idee und dann kommt auch noch was Gemeinsames aufs Neue. Und es sind die besten Momente, glaube ich, des Berufslebens, wenn man da gemeinsam irgendwie neue kreative Ideen zum Leben erweckt.
Wie ist das Durchschnittsalter eigentlich bei euch? Also jetzt bist du der Chef, ist der Tim in dem gleichen Alter wie du?
Ich bin 26, Tim ist 24. Durchschnittsalter bei uns im Team ist 23, das heißt deutlich jünger nochmal als ich tatsächlich. Wir haben jetzt auch echt teilweise 16, 14-Jährige, die Praktika bei uns machen hier von der Schule aus. Wir haben auch welche, die nach der Schule noch für uns arbeiten, weil wir einfach diesen Bezug zu der ganzen Zielgruppe nicht verlieren möchten. Und das ist ja auch die Zukunft für 14, 15, 16, 17-Jährigen. Das sind diejenigen, die in 5 Jahren die Entscheidungen tätigen werden und die müssen wir jetzt auch schon erreichen. Das ist die sogenannte Gen Alpha und die ist bei uns auch ganz, ganz prominent vertreten im Team und haben tatsächlich auch nach wie vor die besten Ideen. Also wir haben ein Format einmal im Monat, das heißt Trendanalyse. Da sind alle Mitarbeitende da und da führt unser Henry, der ist 17, macht das neben der Schule, führt uns durch aktuelle Trends durch, die bei ihm in der Klasse gerade abgehen, damit wir nicht verlieren, damit wir auch uns immer wieder vergegenwärtigen, was geht gerade in deutschen Schulen ab, was ist da gerade der Trend.
Okay, krass. Und der macht es nebenher, was weiß ich, macht gerade Abitur und stellt dann vor, was so die Trends sind.
Genau. Also er ist ja sein Abi, macht jetzt gerade und stellt uns dann immer seine Trends aus seiner Klasse vor, die er bei seinen Freunden gesehen hat und seiner Schule gesehen hat, ja.
Aber der älteste Mitarbeiter bist du jetzt nicht sozusagen mit 26,
der älteste
oder?
Bin ich nicht. Also wir haben tatsächlich auch Leute, die sind 40 plus hier, sind auch ganz super wichtige Teammembers und die wollen wir auch gerne haben, weil die bringen eben meistens die Expertise mit, die wir brauchen, um zum Beispiel die Firma professioneller zu machen und Strukturen aufzubauen. Was wir allerdings ungern haben, sind natürlich Leute, die dann, sage ich jetzt mal, irgendwie sagen, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich habe keinen Bock mehr auf die Jungen. Genauso ungern habe ich aber auch junge Leute, die sagen, ich habe keinen Bock auf ältere Leute, ich lasse mich nichts erklären, sondern wir suchen eigentlich Leute, die Bock auf eine gute Mischung
haben.
Das heißt, bei uns dürfen sie natürlich auch 50, 60-Jährige färben. Wichtig ist uns halt einfach nur, dass die Leute offen sind und auch Lust auf ein junges Gewusel haben bei uns und sich darauf einlassen. Und andersherum natürlich genauso.
Ja, okay. Ich habe auch gesehen, ihr habt da auch Stellen ausgeschrieben, werde ich auf jeden Fall verlinken. Gibt, glaube ich, Account Manager und noch ein, zwei andere Dinge, die ihr gerade sucht. Habe ich auf jeden Fall hier.
Weil wenn man da jetzt nichts für sich findet, kann man sich einfach immer bewerben, einfach eine E-Mail schreiben an Tatjana, unsere HR-Managerin oder einfach an hello@masswork.media. Einfach mal vorstellen mit seinem CV und wir suchen immer nach Potenzial. Uns sind Funktionen und Rollen nicht so wichtig wie, was bringt ein Mensch mit, und wir gucken uns gerne an, was ist dieser Mensch, und teilweise schaffen wir dann eigene Rollen nur für gewisse Menschen sozusagen.
Jetzt hast du das Thema Unternehmertum ja wahrscheinlich während dem Studium nur so ein bisschen oberflächlich gelernt und bist jetzt komplett reingerutscht, hast eine Firma mit 45 Leuten. Wie bildest du dich da selber noch irgendwie fort, dass du jetzt, weiß nicht, wenn du jetzt dann, du hast 40-Jährige angesprochen, du führst jetzt quasi auch Ältere, Jüngere, musst das alles unter einen Hut bringen. Ist das was du dir alles selber erarbeitet hast dann, du nimmst es, wie es kommt, oder gehst du selber auch in ein Coaching, um solche Sachen zu lernen?
Genau, also ich habe das Glück, wir haben ja keine Investoren, aber wir haben Angels. Das heißt, wenn man jetzt Masterwork Filmbeteiligung anguckt, wird man da zwei Personen finden, die mit kleineren Anteilen dabei sind, die tatsächlich seit Tag 1 als Angels fungiert haben. Das eine ist der Christoph, das andere ist der Patrick. Der eine ist jetzt Mitte Anfang 30, der andere ist jetzt Mitte 50. Und beide sind super wichtige Berater gewesen oder sind auch Berater. Der eine hat eine große Agenturgruppe aufgebaut, der andere war lange Zeit bei McKinsey, Patrick. Und das sind genau die Inputs, die ich von Anfang an mir geholt habe, um diese Firma aufzubauen. Ich weiß, das Einzige, was ich weiß, oder das Wichtigste, was ich weiß immer noch gar nichts, auch wenn ich jetzt schon was erreicht habe. Ich weiß immer noch gar nichts, ich verstehe immer noch gar nichts von Unternehmertum und der Welt. Und ich gucke immer noch jeden Tag zu diesen Mentoren auf und treffe mich auch laufend mit Leuten, die besser sind. Ich finde, das muss immer der Anspruch sein, dass man sich mit Leuten trifft, die besser sind. Und ich mache auch jeden Spaß mit. Also ich gehe fast jedes Wochenende, gehe ich irgendwo hin auf eine Weiterbildung, und das kann alles Mögliche sein. Das muss jetzt nicht mal nur Unternehmertum, Social Media sein, Marketing, sondern es kann Impro-Theater sein. Ja, ich komme gerade zum Impro-Theater-Kurs, vorher Impro-Theater spielen, weil man da lernt, wie kann man besser sich mit seinen Emotionen connecten und mit anderen Leuten connecten. Ja, ich habe NLP-Seminare besucht, um zu verstehen, wie Kommunikation besser funktioniert. Ich war auf Verkaufsseminaren. Ich war bei persönlichen Weiterbildungsseminaren. Ich finde, man muss sich von überall auf der Welt was raussuchen. Bei Rechtsberatungen, wo Anwälte quasi lernen, zum Vergaberecht, wie Vergaberecht funktioniert. Also ich bilde mich überall gerne weiter und nehme dann das Wissen, was ich brauchen kann, um die Firma weiterzuentwickeln. Und ich denke, so muss man als Unternehmer auch denken. Ich sage, 40 bis 50% seiner Zeit muss man in Weiterbildung, persönliche Entwicklung stecken. Nur so kann man eine gute Führungskraft sein und wie kann man eine Firma weiterentwickeln.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Also ist so ein Spruch, den ich typischerweise bringe, wenn ich jetzt nach 100, weiß nicht, du wirst wahrscheinlich 100 Folge 150, 51 werden, wenn ich jetzt was weiß, dann, dass ich gar nichts weiß, und jetzt habe ich schon 20 Jahre bald mehr wie du auf dem Buckel, aber ich lerne in jeder Folge auch was dazu, und in jeder Folge, und meistens ist so viel, dass ich es gar nicht umsetzen kann, das ist dann eher das Problem, dass man so viele Dinge lernt, dass man sie gar nicht umsetzen kann. Das Wichtige ist, dass man für sich halt was rauspickt, und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall cool, dass du das auch so siehst, weil das bin ich auf jeden Fall, da hast du mich auf deiner Seite. Machst du das ja auch schon 6 Jahre, hört sich jetzt vielleicht total bescheuert an, aber kannst du das, wenn du jetzt siehst, da kommen auch jüngere Leute nach, kannst du das dein Leben lang machen? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Ist das so was, wo du, also jetzt hast du das gesagt, du hast zwei Angels drin, aber es hört sich jetzt für mich nicht so an, als ist deren Plan, dass du die Firma mal verkaufst. Was ist so dein Ziel damit, oder haben denn Investoren schon gefragt oder eine andere größere Agentur und gesagt, hey, das ist cool, was ihr macht, wir würden euch gern bei uns inkludieren sozusagen, kommen solche Anfragen schon?
Ja, also wir werden schon Anfragen von Agenturen, die wollen uns kaufen oder wir wollten mit uns mergen und gemeinsam eine Gruppe bauen, haben wir alles schon gehabt, wir haben bis jetzt alles abgelehnt, einfach aus dem Grund, weil wir daran glauben, dass wir selbst aus eigener Kraft so groß werden können, dass wir eines Tages die größte Agentur der Welt werden. Das ist einfach unser Anspruch. Wir möchten als Masswork, als inhabergeführte Agentur so groß werden wie möglich. Wir möchten Masswork Offices in allen größeren Städten von Europa, von der Welt haben. Also ich denke da jetzt auch an Middle East, ich denke an US, ich denke auch an Asia, East Asia, wo ich sehr, sehr großes Potenzial sehe, wo man dann aber genau dieses globale Denken auch braucht für die Marken, mit denen wir arbeiten. Weil so ein Coca-Cola gibt es überall auf der Welt, und Coca-Cola muss überall auf der Welt die richtige Zielgruppe bedienen. Auch in DM gibt es Länder, in ganz, ganz vielen Ländern, auch im Osten. Auch in Culligan, Wasserspenderfirma, mit der wir arbeiten, gibt es global. Also wir haben viele globale Kunden, die global denken, und genauso möchten wir auch überall auf der Welt Offices haben. Und ich glaube daran, dass wir natürlich mit der Zeit gehen müssen und nicht immer die junge Agentur bleiben können, die wir jetzt gerade sind. Aber ich denke, dass wir mit einer smarten Strategie immer für jede Zielgruppe ein gutes Angebot haben. Und Maßrock ist jetzt mal die erste Firma, die sich aufs Thema Gen Z setzt. Genau, wir sind fleißig am Expandieren und am Diversifizieren, machen jetzt mit KI mal quasi einen neuen Bereich auf, machen Deutschland Offices auf. Also wir möchten schon wachsen. Wir werden nicht für immer komplett eigenfinanziert wachsen können, nehme ich an. Das heißt, kurz oder lang wird man vielleicht mal einen Investor, einen Partner an Bord holen. Allerdings versuchen wir so lange wie möglich es geht, aus eigener Kraft, aus eigener Finanzierung zu wachsen, weil es ist für uns auch immer Proof, dass unser Businessmodell funktioniert und dass wir auch intern quasi mit unseren Ressourcen gut umgehen, gut wirtschaften. Oft ist es, glaube ich, wenn man sich einen Partner reinholt, die Gefahr, dass man dann sehr schnell wächst und dann aber auch ganz schnell wieder failt und dann plötzlich ist das Ganze insolvent und bankrott. Hat man jetzt bei großen Baufirmen öfters gesehen. Und auch wenn es in der Prevent-Training üblich ist, ist schon wichtig, denke ich, dass man hier seinen Hausverstand nicht verliert.
Hast du jetzt im Lauf der 6 Jahre auch mal irgendwelche Tiefen durchlebt oder habt ihr mal irgendwie bei einer Kampagne total Mist gebaut? Also gab es irgendwelche Fuck-Up-Situationen oder ist das jetzt alles so, ja, du hast es ja auch schon sehr beschrieben wie so ein alter Hase, dass das alles so funktioniert hat, aber war es denn wirklich so oder gab es irgendwelche Situationen, wo es auch mal gehapert hat?
Also ich annehme, wenn man keine Fuck-Ups erlebt, dann glaube ich, dann ist man nicht ehrlich. Wir haben so viel erlebt, was schiefgegangen ist, von Kundenprojekten, die total in die Hose gegangen sind, von Events, die wir gemacht haben, die dann erst am Vortag abgesagt werden mussten, weil es nicht geklappt hat für Kunden, von Zusammenarbeiten, wo Videos nicht gepostet wurden. Also es ist ganz viel schiefgegangen. Und genau deshalb sind wir auch heute so gut, weil wir früher mal schlechter waren oder weil wir früher mal mehr Fehler gemacht haben und weil wir Systeme gebaut haben, um diese Fehler zu vermeiden, weil wir mittlerweile extrem hart im Hiring sind, nur noch mit den Besten arbeiten, weil wir extrem starke Prozesse gebaut haben, um dafür zu sorgen, dass nicht wieder was schief geht. Und ich würde sagen, nicht nur in der Firma, auch für mich privat. Also ich habe auch echt viele Tiefen erlebt. Ich weiß, am Anfang, die ersten 2 Jahre, unglaublich hart für mich. Hatte kaum Geld. Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt um 500 Euro im Monat, weil ich mir keine richtige Wohnung leisten konnte. Ich habe echt jeden Tag in den Spiegel geguckt, gesagt, wie lange halte ich das noch aus? Es kommt hier jeden Tag kündigen Leute, Kunden haben gekündigt, Mitarbeiter haben gekündigt, die besten Mitarbeiter sind gegangen. Ich kann mich an unsere erste Mitarbeiterin erinnern, die gegangen ist und uns gesagt hat, sie glaubt nicht mehr an die Firma. Also es waren schon echt viele Fuck-ups dabei und viele Downs. Und ich glaube aber, wenn man mal die ersten 3, 4, 5 Jahre durch hat, dann ist man das einfach schon so gewohnt, dass das für einen zum Alltag wird. Und das ist dann einfach nicht mehr aus der Bahn haut. Das heißt für mich, auch wenn jetzt Leute gehen, auch wenn jetzt Kunden gehen, Mitarbeiter gehen, Projekte nicht klappen, auch dann ist es für mich mittlerweile einfach Daily Business und ich habe gelernt, damit umzugehen. Aber es war nicht immer so, ja.
Man wird resilienter. Also ich hatte mal einen Gast hier oder zwei Geschwister sogar waren es, die haben das so als beschrieben, dass am Anfang die Berge höher sind und die Täler tiefer. Und das ist dann, es passieren 2 Dinge. Ne? Du nimmst, das passiert nicht mehr so viel Schlimmes, aber selbst wenn mal was passiert, dann bist du selber halt erfahrener, resilienter im Umgang mit der Situation und dann kann dich so schnell auch nichts mehr schocken. Dann, du hast die Mitarbeiterin angesprochen, hast du mit der noch Kontakt dann wieder oder ist sie wieder da, die nicht an die Firma geglaubt hat?
Mit der haben wir Kontakt, die ist jetzt tatsächlich bei einer großen Consulting-Firma und ist auch sehr zufrieden, macht da ihr Job, macht ihre Leidenschaft, ist Nachhaltigkeit und ist total lieb. Also wir sind da nicht im Negativen auseinandergegangen, aber für sie war das dann, ich kann mich noch gut an das Gespräch erinnern, da saßen wir da die 2, mein Co-Founder und ich und sie war damals ja die erste Mitarbeiterin, wir haben uns zu Hause getroffen mit meinem Co-Founder, ist aufgestanden und gesagt, ey, ich möchte kündigen übrigens, ich glaube nicht mehr.
Passt.
Und das ist nämlich meine Zukunft. Und da ist uns schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Sie war immer toll, sie hat immer einen tollen Job gemacht und sie ist totale Liebe. Aber wie gesagt, für uns war das halt einfach damals so, ach, wenn nicht mal die alle mitarbeiten, wenn an uns glauben, können wir da selber durchziehen. Können wir noch sehr, sehr gut an den Moment erinnern, wo ich dann echt alles nochmal in Frage gestellt habe, ob ich das überhaupt machen will, ob ich das weitermachen kann, ob ich nicht mehr einen normalen Job suchen sollte. Aber ich bin dabei geblieben, weil ich einfach auch keine andere Wahl hatte. Also ich wusste, ich musste damit erfolgreich werden. Hatte jetzt nicht eine andere Option, weil ich gesagt habe, das wird mir so viel Spaß machen. Und zum Glück hat es dann geklappt. Ja.
Also du hast dich da alleine rausgezogen oder haben da die Mentoren damals schon geholfen? Okay.
Ja, mit meinen Mentoren, also klar. Natürlich auch im Kopf vor, Victor, wir glauben an dich, mach weiter. Deswegen war ich auch so froh, dass ich die hatte. Genau, aber ja, weil also alleine hätte ich das vielleicht nicht geschafft, ja.
Jetzt bist du natürlich in dem Haifischbecken, Social Media, TikTok und so weiter unterwegs, musst gucken, dass du keinen Trend verpasst. Auf der anderen Seite musst du auch mal abschalten, damit du Energie hast für die Firma. Was ist so dein Ding? Bei was kannst du abschalten? Gehst du irgendwie in die Natur raus? Gehst du angeln ohne Handy? Gibt es irgendwas, wo du komplett abschalten kannst oder gibt es das gerade nicht?
Doch. Also für mich sind es eigentlich drei Sachen. Das erste ist tatsächlich, dass ich sehr gerne Sport mache. Ich glaube, der Klassiker Gym macht mir Spaß. Mal schon ganz lange, seit ich 14 bin, habe ich das erste Mal in Fitnessstudio betreten, gemerkt, das macht mir Spaß, diese Disziplin und dieses Fokus auf den Körper und auf die einzelnen Muskeln. Aber tatsächlich noch besser abschalten kann ich tatsächlich beim Schwimmen. Das ist eine große Leidenschaft von mir, die ich in den letzten Jahren entdeckt habe, weil da musst du echt erstmal darauf fokussieren, dass du überlebst. Also da bist du literally, wenn du wirklich kompetitiv schwimmst, bist du mal die ersten 20, 30 Minuten, muss mal warten, bis die Atmung sich umstellt von irgendwie Landatmung in Wasseratmung, dass du mal checkst, okay, ich atme ein bisschen anders. Das heißt, du hast keine Zeit drüber, irgendwas nachzudenken.
Und, aber wo schwimmst du dann? Das hört sich jetzt nicht nach Hallenbad an.
Doch, das ist schon, Hallenbad, 50 Meter Becken. Aber wenn du, wirklich durchschwimmst mit 500, 600 Meter, da musst du schon präsent sein, ja, das ist wichtig. Und ich glaube, das zweite große, was es bei mir ist auf jeden Fall irgendwie das Thema Filme. Also ich liebe Filme. Ich gucke selber total gerne Filme, ob das alte oder neue sind. Ich liebe es irgendwie zu gucken. So ein guter Film für mich, der bringt mich in eine andere Welt, der bringt mich ganz raus, der sammelt Inspiration daraus, wie man eine Geschichte auch erzählt. Also ich bin, wie gesagt, großer Horrorfilm-Fan. Black Phone 2 habe ich jetzt zum Beispiel gerade geguckt. Ein super cooler Film für alle Horrorfilm-Fans, kann ich sehr empfehlen. Oder Predator habe ich jetzt geguckt, Predator Badlands, auch ein geiler Film. American Psycho habe ich das Wochenende immer wieder mir reingezogen. Also diese Iconic-Filme, die geben mir schon echt viel Inspiration. Und das Dritte, wie du gesagt hast, Natur, Reisen, rausgehen. Bin viel mit Freunden unterwegs. Angeln habe ich jetzt tatsächlich den Sommer auch mal angefangen. War auch richtig, richtig Bock. Da einfach diese Ruhe, der Fokus in Kroatien am Boot, ein bisschen die Angel reinzuhalten. Herrlich. Also diese Momente brauche ich total. Kann ich auch jedem empfehlen. Leben wir auch beim Maßwork ganz stark. Work hard, play hard. Also die Leute sind auch so, dass sie echt coole Sachen bei uns als Hobbys haben. Also ob das jetzt irgendwie Tanzen ist oder ob das jetzt irgendwie DJing ist. Wir haben da echt krasse Leute dabei, die dann in der Freizeit echt coole Geschichten machen. Und das ist auch ein cooles Umfeld einfach, von dem ich mich auch gerne inspirieren lasse.
Wow, also ich glaube, da war jetzt alles dabei, was ich mittlerweile ganz gerne am Ende frage. Gibt es eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen? Willst du irgendwas noch loswerden? Haben wir alles abgedeckt? Gibt es irgendwas, wo ich nicht gefunden habe? Gibt es irgendwas, was dir auf dem Herzen noch liegt?
Also ich glaube, wir haben echt über viele Leute geredet. Das ist super recherchiert, Anni. Das ist super coole Fragen gestellt. Wir haben über alles geredet. Das Einzige, was ich vielleicht noch anmerken würde, wo ich denke, das ist spannend, ist, glaube ich, wirklich so dieses Thema, wie wird sich denn jetzt Social Media entwickeln? Wird jetzt KI die ganze Welt übernehmen? Müssen wir uns jetzt alle Sorgen um unsere Arbeitsplätze machen? Und da ist meine Antwort einfach ganz klar. Ich denke nicht. Ich denke, es wird immer für gute Leute, wird es immer einen Space geben. Ich glaube, wir müssen alle KI nutzen, als Chance sehen, sowohl Brands als auch Agenturen, als auch Angestellte, als auch Unternehmer. Jeder muss das als Chance für sich sehen. Und ich finde, gerade die Leute, die das embracen, die suchen wir gerade total. Das heißt, Leute, die Bock haben, das Thema anzugehen, sowohl Firmen als auch Mitarbeitende, können sich gerne bei uns melden, weil ich denke, diese Revolution wird viel verändern und mit dem richtigen Team kann man das echt, kann man da echt viel mit rausholen. Ja.
Machst du eigentlich selber noch auf deinem ursprünglichen TikTok-Account Content oder ist das alles eingeschlafen? Oder?
Nee, ich habe jetzt mit dem Podcast gestartet, damit mache ich tatsächlich teilweise Content, den ich dann post. Genau, und ich mache dann jetzt auch noch Vlogs, ich habe jetzt eine Vlogcam gekauft, mache da jetzt teilweise Versuche, einmal die Woche so einen längeren Vlog auch zu schneiden, weil ich gemerkt habe, viele Leute interessieren sich so jetzt mittlerweile irgendwie für mein Leben und möchten ein bisschen sehen, wie ist das so eine Firma zu leiten, fühlt sich das an, was hat oder so. Und mir macht selber Spaß auch einfach. Ich glaube, dieses Schneiden am Abend nochmal Video schneiden macht mal richtig Bock.
Okay.
Auch die mich runterbringt. Also das mache ich auch ganz gerne, ja.
Naja, ich werde es auf jeden Fall alles verlinken dann. Ja, Victor, was für eine Reise. Ist ja echt, habe ich so auch nicht erwartet auf jeden Fall. Ist ja schon beeindruckend. Auch das, was du jetzt erzählt hast, dass die jungen Leute bei euch dann, dass ihr euch als junge Leute für mich dann Leute reinholt, die nochmal 10 Jahre jünger seid wie ihr, damit ihr auch dranbleibt, das fand ich jetzt auf jeden Fall beeindruckend. Vielen Dank fürs Teilen.
Danke, Anni. Danke, dass ich da sein durfte.
Super gerne. Dir viel Erfolg und der ganzen Marswalk-Familie dann. Mach's danke. Gut.
Ebenso, danke. Ciao.
Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 152 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Schick mir doch gerne dein Feedback zur Folge an hallo@happy-bootstrapping.de oder nutzt das Kontaktformular auf der Website. Da kannst du übrigens auch den Newsletter abonnieren. Nächste Woche gibt's noch eine Folge und zwar mit dem Andreas Krause von weinwunder.shop. Also mal wieder ein E-Commerce-Thema und auch gar kein leichtes, denn wir trinken, glaube ich, alle weniger Wein, wobei jetzt über Weihnachten wahrscheinlich nicht. Aber da haben wir natürlich drüber gesprochen, wie man das eben macht und nur skalieren kann. Da gibt es so diverse Challenges, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten habe ich auch schon diverse Folgen für nächstes Jahr aufgenommen. Ich glaube, ich mache dann nach Weihnachten eine Woche Pause. Müssen wir mal schauen. Und dann hast du im neuen Jahr aber auf jeden Fall auch wieder was auf den Ohren. Und bis 164 ist jetzt eigentlich alles schon so weit grob geplant. Wenn du aber Vorschläge hast für neue Gäste, dann kannst du mir die gerne schicken, auch gern an die E-Mail-Adresse oder übers Kontaktformular. Vielen, vielen Dank dafür. Und falls du die Folge erst eine Woche später hörst, wünsche ich frohe Weihnachten und gute Erholung. Mach's gut und schön, dass du bis hierhin gehört hast und generell den Podcast hörst. Vielen Dank dafür. Ciao, ciao.